Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Als ich die Freude hatte, den Schauspieler Johann von Bülow vor etwas mehr als 10 Jahren für ein Interview kennenzulernen, begann ich das Gespräch, das weiß ich noch, sinngemäß mit den Worten: Wo warst du eigentlich in all den Jahren zuvor? Ungefähr seit 2006 kamen eine Menge interessanter Film- und Fernsehproduktionen heraus und in nicht wenigen davon spielte dieser Schauspieler einen ganz entscheidenden Part. Die Antwort auf das Wo warst du die ganze Zeit lässt sich im Nachhinein beantworten mit immer schon da. Auf den wichtigsten und spannendsten Theaterbühnen in Zürich, Bochum, Leipzig, Mainz oder als Mitglied von Mandy, das Musical unter der Regie von Helge Schneider. Erinnern Sie sich? Das sind durchaus achtbare, aber vergleichsweise olle Kamellen. Der 1972 in München geborene Johann von Bülow taucht regelmäßig vor der Kamera auf in den unterschiedlichsten Produktionen, aber manchmal schreibt er auch ein Buch. Oder er kocht, und zwar gerne. In Toast Hawaii sprechen wir über Kinderfreunde und die Kuchen anderer Mütter, über Nachmittage und Wochenenden, Eismaschinen, Nudeldinger und übers Brunchen, was ja erstaunlicherweise immer wieder extrem polarisiert. Wie halten Sie es denn damit? Herzlich willkommen und Servus, Johann.
Servus.
Ja, aber Servus, ja, warum sage ich das so?
Auch so betont.
Ja, auch so anbiedernd münchnerisch.
Ja.
Na, du bist gebürtiger Münchner.
Ja, das stimmt fei.
Du kannst gerne für einen Moment so reden, ich finde das ganz schön.
Mei.
Wir haben viel zu viele hochdeutsche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier.
Mei, da kommen wir gleich dem Problem auf den Grund. Weil,
ja, welchem Problem?
Ja, das haben sie ja nie geglaubt, dass ich einer bin. Das, also,
stimmt, das kann ich verstehen. Ja, ich kann es nachvollziehen, weil du hast eher so eine nicht westfälische, aber niedersächsische oder vielleicht sogar hanseatische Note.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte gehofft, hanseatisch. Das wird immer so, also westfälisch und niedersächsisch, hätte ich gesagt.
Vorsicht, hier sitzt eine Niedersächsin.
Ja, okay, kommt drauf an, was man damit verbindet, würde ich sagen.
Essen in dem Fall.
Achso, okay, gut.
Natürlich wirst du jetzt hier sitzen als Repräsentant der bayerischen Küche.
Verstehe.
Ist das Schweiß auf deiner Stirn?
Nein, nein. Es gibt durchaus einzelne, also nicht alle, aber doch einzelne Elemente der bayerischen Küche, die ich großartig finde.
Fleischpflanzerl zum Beispiel.
Ja, ich kann sehr gut Fleischpflanzerl machen zum Beispiel. Das ist wirklich, ich habe auch noch so ein kleines, sowohl das österreichische als auch das bayerische Kochbuch. Und die Fleischpflanzerl dürfen ja nicht zu viel Brotanteil haben, finde ich. Sonst wären die so hart und so fest, sondern die müssen so ganz weich und seidig werden. So.
Gucke mal, du hast das österreichische und das bayerische, hast du gerade gesagt.
Mhm. Mhm.
Gleichst du das ab? Also vergleichst du da wie viele?
Nein.
Und kaufst du vorsätzlich Brot, um dann übermorgen oder morgen Frikadellen oder Fleischpflanzerl zu machen? Oder guckst du immer, ob da noch was übrig ist tatsächlich, wie es ursprünglich wahrscheinlich auch mal gedacht war?
Es ist schlimmer, ich kaufe vorsätzlich Toastbrot, weißes Toastbrot, von dem ich dann auch noch die Rinde abmache, um das dann in ein bisschen Milch und warmem Wasser einzuweichen, weil es einfach eben dieses Seidige am ehesten macht. Und also so Frikadellen, wie es außerhalb Bayerns heißt, in denen so schwerere, kräftigere Brotstücke noch spürbar drin sind, sind nicht so meins.
Du hast ein erstes Buch geschrieben, also dein Debütroman Roxy. Und was mir daran besonders gefällt, ist, dass er in einer Zeit spielt, in der ich auch in etwa so jung war wie die beiden Akteure. Es geht um eine Männerfreundschaft zwischen Marc und Roy. Und es geht auch, was fällt dir ein zu einem typischen Essen dieser Zeit? Denn das ist ja das, worum es hier bei diesem Podcast noch eher geht als um Literatur, aber trotzdem machen wir hier mal einen kleinen Schlenker zurück in diese Zeit, als die beiden ins Roxy, so heißt das Buch, gingen und tanzten.
Also das Roxy gibt es ja wirklich in München, es ist ein Club, aber das ist mehr so ein assoziativer Begriff in meinem Roman, es geht, das ist so wie so ein Überbegriff fürs Nachtleben. Was mir aber einfällt bei Essen und Nachtleben, ist jetzt vielleicht nicht der typische 80er-Jahre-Schnack, so nach dem Motto Toast Hawaii-mäßig oder
nein,
so,
das
aber
ist nein.
Es gab tatsächlich im P1 in München und ich glaube auch im Parkcafé, das ist sozusagen so eine Art andere Kultstätte des Münchner Nachtlebens der späten 80er Jahre war, so ein Sandwich-Stand. Die waren eigentlich immer viel zu teuer, aber manchmal hat man sich dann so ein Sandwich geteilt, und zwar so ein Roast-Beef-Sandwich mit so einer ganz bestimmten Remoulade. Und dieser Geruch von diesem um 3 Uhr morgens in so einem kleinen Ofen gebackenen Brot, es war eigentlich nur so ein Baguette-Brot, und so ein Typ, der dann da diese Sandwiches machte, frisch, mit, weiß ich nicht, da war Salat und irgendwelche Senf und eben diese Remoulade drauf. Und die waren, also in meiner Erinnerung waren das die besten Roastbeef-Sandwiches, die ich in meinem Leben gegessen habe.
Man hat natürlich dann auch vorher viel getrunken und getanzt. Das war so, also dieser Nachthunger beim Feiern war was ganz Besonderes. Natürlich idealisiert oder glorifiziert man das wahrscheinlich in der als eines dieser Mosaikstückchen seiner eigenen Erinnerung und Vergangenheit. Bei mir war das so eine ganz fettige Pizza Calzone, die wirklich, die man in doppelte Anführungsstriche setzt. Also ich glaube, keine Italienerin und kein Italiener würde das so bezeichnen.
Vor allem, ich stelle mir gerade vor, wenn es eine Calzone war, heißt das ja, da war einfach, konnte man alles reintun, was noch übrig war.
Naja, da war gar nicht so, das war gar nicht so viel. Das war, ich glaube auch, ich habe es in irgendeiner Episode schon mal erwähnt, das war vorm Spliff in Hannover. Und da gab es diesen einen kleinen Stand. Und diese Calzone, die bestand im Grunde nur aus sehr viel, sehr, sehr stark frittiertem Teig. Und ganz viel Käse.
Ja, klar.
Und ganz billigem Kochschinken. Ja. Das war alles. Und es war ein Trip. Es war perfekt. Es schmeckte zuverlässig immer gleich gut. Und egal, wie häufig ich das gegessen habe, das ist nie schwächer geworden. Nie wie so ein Song, den man irgendwann nicht mehr ganz so gerne hört oder so. Sondern immer so gut, und jeder Ernährungswissenschaftler, dem stehen wahrscheinlich die Haare zu Berg, weil da nur Fett und also vor allen Dingen auch diese fiesen Fette.
Aber das musste ja auch immer fettig sein, wenn man so nachts im Verhältnis zu Alkohol was isst. Also in München gab es dafür auch eine Entsprechung, das kennen auch alle, die sozusagen München der 80er und frühen 90er kennen, das Adria an der Leopoldstraße. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
In München gab es ja eine Sperrstunde. Und das Adria hat aber bis 3 oder vielleicht auch sogar bis 4 offen, und es war so ein Straßenverkauf, und dort gab es so Pizzastücke, die auch voller unglaublich fettigen Käse gewesen sind, die man nachts da holte, und weil die eigentlich nach gar nichts schmeckten, schüttete man dann da so Tabasco oder andere scharfe Soßen immer drauf. Mhm. So, und das war das andere klassische Nachtessen.
Und ich habe mir jetzt fallen mir irgendwie noch zwei Sachen ein. Ein klassisches Essen dieser Zeit war das Käse-Schinken-Baguette.
Ja. Aber finde ich es auch heute noch ein klassisches Essen.
Ja, habe ich lange nicht gegessen. Also ich esse nicht mehr so, oder ich esse gar keinen Schinken eigentlich.
Aber ja gut, ich esse noch Fleisch. Also aber Baguette vielleicht nicht, aber Schinken-Käsetoast ist zum Beispiel was, womit man mich immer
unglaublich
sofort
immer gewesen. Sofort. Und dafür, für diese Fantasie und die Erfüllung dieses Versprechens, dafür klappern jetzt in all den Schränken die vergessenen Kontakttoast. Ja genau, diese Sandwich-Toaster klappern gerade und schreien, los, hol mich hier raus, versuch's
seit
mal
Jahren
wieder. Es ist so lecker. Es ist so lecker, du darfst sogar den Rand vom Toastbrot abschneiden.
Ja.
Ja, ja. Und mir ist noch eingefallen, und dann hört's auch auf mit dieser lästigen Nostalgie, überbackenen Camembert habe ich damals zum ersten Mal gegessen in so einem Nachtcafé im Odeon.
Mit Preiselbeeren.
Ja.
Natürlich. Und so einem Salatblatt daneben.
Lecker.
Ja.
Und auf diesem Salatblatt, jetzt wo du es sagst, lag immer ein Stück Butter. Denn es gab,
weil der Käse noch nicht fertig
naja,
war.
Es gab immer Toastbrot dazu. Und das war so diagonal durchgeschnitten, damit es ein bisschen verrückter aussieht,
ja,
ein bisschen
genau.
Weltläufiger, keine Ahnung, ja. Genau, das war
Sättigungsbeilage. Also so hieß das im Westen zwar nicht, aber es war im Prinzip sowas, als sowas gedacht.
Naja, ich fand es schon ziemlich gut. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht verändert. Man bekommt diese vorpanierten Camemberts, ja, gibt es nach wie vor zu kaufen im Käse- und Kühlregal. Und hin und wieder mache ich das auch, wirklich. Ich habe einfach schon erfolglos versucht, selbst so ein Bio-Camembert zu ganz toll mit so einer Mandelpanade und so. Das hat nie funktioniert. Und dann greife ich so alle paar Monate mal auf so ein Zeug zurück. Diese Panade ist Koi-Karpfen orange.
Ja.
Und irgendwie schält man sie lieber ab, merke ich. Aber es ist total lecker.
Ja, stimmt. Wobei, das habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Aber es war eher so ein Kindheitsessen bei mir. So.
Gut, dann steigen wir doch mal in deine Kindheit ein. Sie begann, wie ich eben schon ausführte.
Vor sehr langer Zeit. Ausnehmend langer Zeit.
Naja, 1972 in München im September. Erinnerst du dich an deinen ersten Oktoberfestbesuch?
Also ich erinnere mich an den ersten im Sinn von, dass da, also das war der erste nicht. Aber ich erinnere mich an viele Oktoberfestbesuche meiner Kindheit. Mein Vater, der bei einer Bank in München arbeitete, bekam auch wie alle Menschen, die in München einer geregelten Arbeit nachgingen, so Wiesenmarken. Und dann ging man immer ins Hackab-Short-Zelt. Und dort bekam man also dann ein Händel und eine Maß Bier. Und diese Wiesenhändel zum Beispiel. Oh, es gibt einen Stand, Wiesenstand auf dem Oktoberfest. Ich war lange nicht mehr da, aber Ammerhändel, wo so gebratene Händel, die dann so mit unglaublich viel Petersilie gefüllt sind, was übrigens wahnsinnig lecker ist. Also so Brathähnchen, gut, auch da sage ich aus heutiger Sicht, ob das alles so prima Tiere gewesen sind, wollen wir jetzt mal nicht zu lange drüber nachdenken. Aber der Geschmack dieser Wiesenhändel mit dieser ganz krossen Haut, der ist schon auch so eine Kindheitserinnerung von mir. Und es gibt ein Rezept, also in dem ich das heute noch mache, ein bisschen abgewandelt dann mit Zitrone und Kräutern drin und dann die Haut des Hähnchens mit Olivenöl einreiben. Hast du das schon mal gemacht?
Nee.
Weil dann wird es wirklich extrem knusprig.
Wie lange lässt du es denn dann drin, damit es innen nicht trocken wird?
Da ist der Trick, es ist von dem bekannten englischen Mann, der uns so viele Kochbücher beschert hat, dass man die Keulen des Hähnchens einschneidet. Weil die Brust wird ja immer erst fertig und die Keulen brauchen länger. Mhm. Und das heißt, erst entweder eine viel zu trockene Brust oder durchgebratene Beinchen. Und das ist eigentlich ein ziemlich simpler Trick, den ich seitdem immer mache. Du schneidest in die Keulen so kreuzweise bis auf den Knochen runter und dadurch kann die Hitze viel besser in die Keule reindringen und die Garzeit von Brust und Keule ist so ungefähr entsprechend. Für so Puristen ist das dann vielleicht nochmal nicht perfekt genug, weil natürlich die Keule dann auch so ein bisschen anders aussieht. Aber da zusätzlich reibt man sowieso auch so Kräuter damit rein. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Methode, um ein Hähnchen als Ganzes zu braten. Was ich immer noch, eben weil wir ja bei dem Oktoberfest waren, ein super so Wochenendessen finde.
Und
so,
du
Sonntagabend so ein Hähnchen.
Und du schaltest dann die Grillfunktion ein oder wie hast du es dann im Ofen?
Ich habe so die Erfahrung, man kann das auch mit Umluft machen, was ja immer so verteufelt wird. Da muss man es nur ein bisschen weniger heiß machen oder mit Ober-Unterhitze. Aber die Grillfunktion brauchst du nicht, weil die Hitze, die dann in dem Ofen herrscht, bei um die 200 Grad, die reicht vollkommen aus, dass die Haut schön knusprig wird. Ich finde, man muss eher aufpassen, wenn man die Grillfunktion anmacht, droht es, also selbst wenn man die am Ende anmacht, es verbrennt zu schnell und das braucht man nicht. Deswegen dieser Trick mit dem Olivenöl einreiben.
Okay, das werden jetzt bestimmt sehr, sehr viele Leute mal ausprobieren. Bin gespannt. Sie können uns gerne schreiben.
oder Sie können. Vielleicht ist es auch jetzt dem einen oder anderen schon mal untergekommen.
Ja, Trick. Kann auch sein. Hm. Und gibt es noch ein anderes Essen, an das du dich erinnerst, wie man sich so an keine Ahnung, Liebesäpfel auf der Kirmes erinnert, dass du sagst, das war mein liebstes Oktoberfestessen oder sind das die Händel?
Wahrscheinlich sind es die Hähnchen, aber zum Beispiel all diese, gebrannte Mandeln ist natürlich sowas, so eine Erinnerung. Das finde ich auch heute noch ein wahnsinnig tolles, so ein Snack irgendwie, wenn es das irgendwo
lecker.
Gibt. Ja.
Es ist super
es
lecker.
Es ist auch wahnsinnig zuckerhaltig und gehaltvoll, aber es schmeckt einfach wahnsinnig gut. Was ich immer schrecklich fand, weil du Liebesäpfel sagst, diese glasierten Früchte, vor denen habe ich mich regelrecht gefürchtet. Mhm. Diese crispy Zuckerschicht, die da drumherum war, da hatte ich das Gefühl, der Zahn wird sofort direkt angefressen. Ich hatte auch nie so einen Zuckerzahn, muss ich dazu sagen. Also so, wenn es so extrem zuckrig war, auch Zuckerwatte oder so, das fand ich so ein, zwei Mal davon hapsen. Aber danach habe ich schon das Gefühl gehabt, mein ganzer Mund explodiert vor lauter Zucker.
Du hast noch eine Schwester. Wie seid ihr denn erzogen worden, was Süßigkeiten angeht? Gab es eine Süßigkeiten-Schublade, so eine Kiste?
Also so eine richtige Schublade oder Kiste gab es nicht, aber wir sind da nicht besonders restriktiv behandelt worden. Es gab jetzt keine besonderen Süßigkeitenverbote, aber ich glaube, es wurden einfach nicht viele Süßigkeiten gekauft. Mhm. Also wenn mal welche da waren. Aber dann durften wir die auch essen. Aber weder meine Schwester noch ich waren so jetzt so krasse Süßigkeitenverputzer.
Auch in der Schule nicht, weil das ist ja dann auch oft das Bütchen, wo man sich dann für, ja, wo man sich dann für 50 Pfennig oder was auch immer.
Das war ganz schlimm, als ich zur Schule ging. Also das kann ich mir heute auch überhaupt nicht mehr vorstellen, aber es war so. Wahrscheinlich werden wir später dafür schrecklich büßen. Ich habe natürlich dann auch zu meiner Mutter, die berufstätig war und auch immer, aber trotzdem sich die Mühe machte, so Pausenbrote zu machen, irgendwann sehr bald gesagt, nee, das esse ich nicht und das will ich nicht. Und dann habe ich mir so Geld mitgeben lassen. Und es gab bei uns so einen Pausenverkauf beim Hausmeister. Und erst gab es, also die ersten Jahre war die Pausenkombination Spezi mit Chips und danach war die Pausenkombination Spezi mit Leberkäse-Semmel. Es ist eigentlich ein Wunder, dass das gut funktioniert hat, aber das war so.
Habt ihr als Familie regelmäßig zusammen gegessen?
Ja, schon. Also sogar auch immer Frühstück und Abendessen.
Welches Lebensmittel würdest du deinem Vater zuordnen?
Ein Lebensmittel weiß ich nicht, aber ich weiß, dass meine Mutter sich immer furchtbar drüber aufgeregt hat und ich das aber total nachvollziehbar fand, dass mein Vater immer so aus der Pfanne die Soße gekratzt hat.
Mhm. Aus der Teflonpfanne wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und deine Mutter? Hat die so ein Lebensmittel gehabt, das sie besonders häufig oder ein Gericht, das sie besonders häufig oder besonders gerne gegessen hat oder heute noch isst?
Eher bei meinem Sohn fällt mir dazu ein, das war immer weißer Omi-Fisch, nannten wir das. Also weil sie dann immer so weißen, puren Fisch gemacht hat oder so. Das hat sie aber in meiner Kindheit nicht gemacht, das hat sie eher bei meinem Sohn dann gemacht, als der bei ihr zu Besuch war. Also die war ihr ganzes Leben lang berufstätig und tatsächlich haben wir dann zeitlang auch eine Kinderbetreuung gehabt und die hat dann mittags für uns was zu essen gemacht. Insofern habe ich jetzt nicht so eine klassische, wobei doch, ja, natürlich fallen mir so Sachen ein. Es gab so Hackfleisch in Sahnesoße und solche 70er-Jahre-Gerichte mit zerdrückten Kartoffeln dazu und so Sachen.
Wahrscheinlich war es einfach nicht ihre Erfüllung zu kochen. Sie hat nicht gerne gekocht, sie hat es gemacht, wenn es nicht anders ging.
Doch, oder ich glaube, sie hat schon gerne gekocht, aber sie war halt einfach, sie hatte einfach auch noch was anderes zu tun. So. Und deswegen war das jetzt nicht ihre hauptgrößte Sache zu kochen. Vielleicht hat sie auch nicht so gerne gekocht, ich weiß es gar nicht so genau.
Hast du denn kochen gelernt?
Später, als ich sozusagen auszog von zu Hause, hatte ich eine Freundin, deren Mutter wahnsinnig toll kochte und die auch selber gut kochte. Und von der habe ich dann nach und nach so die Basics so gelernt oder die ersten Sachen. Und dann habe ich mich dann auch so richtig reingefuchst. Also so ab Mitte 20 habe ich dann richtig angefangen, viel zu kochen und auch gerne zu kochen. Viel zu lange natürlich immer. Also das waren dann so diese Sachen. Ich weiß noch, als ich mit meiner heutigen Frau zusammenkam, hat sie gesagt, meinst du, dass wir heute vor 22 Uhr was zu essen kriegen oder so? Das war dann, also so mit 30 so, wo ich dachte, ich kann jetzt ganz viel, aber das ist wahnsinnig aufwendig und so. Wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir, Gott, muss das anstrengend gewesen sein. Furchtbar.
Naja, wenn man anfängt und dann so auf den Geschmack kommt, ist es ja auch so, dass man sich dann so leckere Sachen raussucht, die irre viel Zeit brauchen und wo man dann hier irgendein Kraut und dann noch irgendeine Flüssigkeit, ja, und so eine Soße.
Gerne
und so.
Vorher noch eine Butter vorbereiten, die 24 Stunden. Und dann dieser Moment, wenn man das Rezept liest und sagt, und jetzt lassen Sie es 24 Stunden im Kühlschrank. Und man denkt sich, scheiße, jetzt macht man auch nur einmal, dass man das Rezept nicht vorher durchgelesen hat.
Wie so ein IKEA-Ding zusammenbauen. Und dann im vorletzten Schritt siehst du dann so, und jetzt? Und du denkst, nein, ja, nein, da muss ich alles wieder, oh nein. Oh Gott, ja, genau. Die Vorstellung, dass du jetzt weißt, du hast jetzt so zwei, drei Wochen liegen vor dir mit freier Zeiteinteilung. Das ist ja, kann ich mir vorstellen, ein bisschen kenne ich dein Leben, ein kleines bisschen, aber auch immer unterschiedlich. Du drehst, dann bist du vielleicht, drehst du in Berlin oder drehst in einer anderen Stadt. Du bist ein beliebter Hörbuchsprecher, du hast noch andere Projekte. Also die Vorstellung, dass du jetzt einfach mal so zwei Wochen hast mit viel freier Zeit. Würde dann ein Bestandteil sein, okay, ich werde zweimal richtig gut kochen?
Na, eher fünfmal.
Gut, und wie gehst du dann vor? Schnappst du dir dann Kochbücher oder setzt du dich ins Netz und guckst, lässt du dich inspirieren?
Das habe ich früher tatsächlich so gemacht, inzwischen immer weniger. Also inzwischen ist es sozusagen das Gegenteil zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist wirklich so, dass ich jetzt sage, okay, was haben wir da und was kann ich daraus machen? So, und darüber bin ich eigentlich am glücklichsten, dass das inzwischen geht. Und es dauert nicht mehr lange. Und mit der Erfahrung dann eben sozusagen zu sagen, was passt dazu, dann nehme ich das Gewürz und dann nehme ich jenes. Und das Einzige, was man dann halt immer noch so gut in Berlin im Winter, frische Kräuter selber, das funktioniert irgendwie auf Dauer nicht. Die werden nichts auf der Fensterbank. Dann so Dinge, die muss man irgendwie noch extra besorgen. Aber Ich mache schon auch noch Sachen aus dem Kochbuch, aber inzwischen vielleicht 2-3 Mal im Jahr. So. Und den Löwenanteil mache ich entweder, weil ich die Sachen schon kenne oder weil ich was mir selber ausdenke.
Ich hatte schon 2-mal das Glück, bei euch zu essen. Ihr habt einen ganz tollen, großen, riesigen Wohnraum, Küchenbereich. Mhm. Sehr, sehr gemütlich mit einem großen Tisch. Sind auch viele Kinder, die inzwischen gar nicht mehr so klein sind, aber die wahrscheinlich auch immer wieder Freunde mitbringen, kann ich mir vorstellen. Und das war auch jedes Mal sehr lecker. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was es war. Aber ich versuche mir jetzt vorzustellen, wenn du jetzt nach Hause gehst und sagst, so, jetzt mache ich mal genau das. Ich mache jetzt was aus den Sachen, die da sind. Also du würdest jetzt nach Hause gehen und würdest den Kühlschrank öffnen. Was ist da?
Also da sind, ich überlege ja schon auch beim Einkaufen, was könnte ich machen oder sowas. Aber also einfach immer Gemüse, und die größte Aufgabe ist ja immer, kriegst du dein Gemüse verarbeitet oder wird es schlecht, bevor du es nicht geschafft hast, es zu machen. So, ja. Also ist dann eher die Überlegung.
Mit welchem Gemüse streitest du dich am häufigsten? Was denkst du? Welches wird schlapp oder sogar gammelig?
Weiß ich gar nicht. Also die Möhren sind natürlich so ein klassisches, beliebtes Ding, was irgendwie dann da irgendwie so traurig in sich zusammengeschrumpelt.
Lässt du die nicht in so einer Plastik?
Nee, immer
nein,
aus Plastik.
Nein, immer raus. Immer raus aus
Plastik. Und auch inzwischen, es hatten wir lange so einen alten Kühlschrank, aber inzwischen haben wir auch so ein Bio-Gemüsefach, wobei ich ganz ehrlich nicht sicher bin, ob das so wahnsinnig zur Verbesserung der Sache, weil ich habe das Gefühl, so ein Marketing-Trick der Kühlschrankindustrie. Weil ich dachte jahrelang, ja, wenn wir so ein Biofach hätten, dann würde das besser. Ich glaube, es ist einfach genauso wie immer.
Wo und wie? Oh ja, pass auf.
Jetzt komm.
Lagerst du Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch?
Alles drei nicht im Kühlschrank.
Ja, das ist klar. Aber wie und wo?
Kartoffeln in so einer Licht, sozusagen dichten Porzellandose mit Korkdeckel oben drauf.
Okay.
Aber weil es bei uns doch eher warm ist, das ist einfach ganz oft, dass die Kartoffeln, dass du die Keime abmachen musst. So. Also da müsste man die in den Keller tun, und das wäre mir ein bisschen aufwendig, ehrlich gesagt. Also wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, und das ist vielleicht, wenn man in einem Einfamilienhaus wohnt, anders. Dann geht man vielleicht in den Keller für die Kartoffeln. Bei meinen Eltern gibt's sowas noch. Aber nee, und Knoblauch und Zwiebeln in so einem
geschlossenen Gefäß, ja. In so einem Gefäß. Und wenn du jetzt so eine Knoblauchzehe von nicht frischem Knoblauch, sondern vom getrockneten Knoblauch nimmst, und die sind ja oft dann auch schon, das sieht man, von außen sehen die alle toll aus, rein
und weiß.
Man
fasst die an und dann zerbröseln die so in den Staub, wie als hätte man in eine Mumie gefasst.
Das ist wirklich manchmal so. Ja, das kann ich Ihnen ganz einfach erklären, Frau Rost. Das ist nämlich so. Ja, oder sie sind von außen noch fest, und dann schält man sie aufwendig. Und dann haben die aber so einen Schimmel, so einen braunen...
Jetzt muss ich dazu sagen, in unserem Haushalt gibt es zwar noch Knoblauch, aber er wird ganz selten verwendet, weil das für meine Frau das falsche Lebensmittel ist. Mhm. Und dadurch habe ich, weil ich eigentlich gerne Knoblauch immer gegessen habe, ist der so auch aus meinem Leben verschwunden. Hm. Bis auf wenige Fälle.
Bis auf diese ganz alten, die du jetzt heute Abend entsorgen
genau,
kannst,
die
im Grunde schon weißer Staub sind.
Ja,
genau. Feenstaub.
Ja.
Okay. Eure Küche, die ich ja kenne und die sehr geräumig wirkt, habt ihr da so eine Ecke wie so eine Bad Bank, so eine Ecke, wo all das Schlimme steht, so eine kleine Kammer, wo all die Geräte stehen, die ihr irgendwann mal angeschafft habt und nicht mehr braucht?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Also wir haben ja so Schränke, wenn du dich erinnerst, die so besonders hoch gehen, und diese Schränke, wo man sozusagen bereits auf die Leiter steigen muss, um ranzukommen, eignen sich natürlich doch, um da Dinge unterzubringen, die selten benutzt werden. Und wir haben sozusagen noch eine more evil bad bank sozusagen in unserem, wir haben so einen Hauswirtschaftsraum, der wiederum ganz weit weg in der Wohnung ist, also von der Küche, wo man auch so hinlaufen muss. Mhm. Und sozusagen, was bereits den Weg in den more evil bad Hauswirtschaftsraum gefunden hat, ja, da gibt's auch, also das klassische Gerät ist natürlich die Nudelmaschine. Ich glaube, in 80% aller Haushalte ist die Nudelmaschine ein Gerät, was sehr selten benutzt wird.
Der Entsafter. Also die Nudelmaschine ist gar nicht so, die wird wenn sie geschenkt wird, die wenigsten Leute kaufen sich eine Nudelmaschine. Genau. Ist sie euch geschenkt worden?
Ja, genau. Und ist, ich meine, das Interessante ist ja, wenn man es dann mal benutzt, ist es echt ganz toll. Das ist jetzt nichts gegen die Nudelmaschine, aber den Aufwand betreibt man einfach fast nie. Und ein anderes Gerät, was uns auch mal geschenkt worden ist, was auch ganz toll ist, aber einfach viel zu aufwendig, um es im Alltag zu benutzen, ist eine Eismaschine.
Ihr habt eine Eismaschine? Ja. Wie groß?
Relativ groß, deswegen ist sie ja in dem Hauswirtschaftsraum gelandet.
Ist sie so groß wie dieser Hocker?
Sie ist jetzt nicht so ein Kubus, sondern eher wie so eine Mikrowelle von der Form her.
Oh.
So. Und die ist sehr gut, ist eine tolle Eismaschine. Aber, also jetzt im Ernst, die müsste man ja dann immer auf der Küchenanrichte irgendwo stehen haben. Und für dreimal, also was meinst du, was nimmt der Platz ein wie sonst was so?
Ist euch die auch geschenkt worden?
Ja.
Wie oft habt ihr sie benutzt?
Dreimal.
Und war das Ergebnis immer gut?
Ziemlich gut, fand ich. Weil
so, oh, das ist so eine Fantasie. Das ist so eine absolute Fantasie.
Es ist wie, selbstgemachte Nudeln sind auch was Tolles. Aber wir waren ja vorhin bei der Sache, früher, als ich sozusagen mit dem Kochen anfing, war es normal, dass vor 22 Uhr gibt's kein Abendessen. Und wir sind ja Gott sei Dank davon weg. Verstehst du? Und wer hat die Zeit? Das muss man muss doch einfach ehrlich sein und sagen, ja, ganz manchmal hat man dann Lust und Zeit, aber im Alltag. Und dann ist es einmal da hinten in diesem Friedhof der Kuscheltiere eingeräumt. Und dann sitzt man natürlich da und sagt, ja, man könnte jetzt, aber dann müsste ich erst da hoch und dann die Leiter und
ja. Ah. Ja, ja. Ich habe komischerweise mit einem dieser Gegenstände einen guten Weg gefunden. Es ist eine Heißluftfritteuse.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ist mir ein absolut rätselhaftes Ding.
Ja,
ein Freund von mir macht damit immer, der hat viele Kinder und wenn wir da essen, dann werden immer diese Pommes in die Heißluftfritteuse. Jetzt mal ganz unter uns, ja, das kann man machen, aber das ist doch nichts, was da rauskommt.
Also ich glaube einfach, dass ich es noch nicht gut genug mache, aber ich finde es toll, was sie macht. Sie ist sehr laut und ich glaube, wenn man da so einen Stromzähler dran, der würde innerhalb kürzester Zeit würde der implodieren, weil das Ding frisst so viel Energie. Aber ich finde, dass ich auf dem Weg dahin bin, sehr gute Süßkartoffelpommes damit zu machen. Das schmeckt schon gut.
Also ich weiß ja, wie deine Ansprüche sind. Also wenn du sagst, sehr gute, willst du mir sagen, dass das... Aber warum, erklär mir eins, das ist doch so eine Wasch mich, aber mach mich nicht nass Geschichte. Warum denn dann nicht eine richtige Fritteuse?
Nein, also entschuldige mal. Ich habe doch keinen Bock auf dieses stinkende Fett. Da habe ich keine Lust zu.
Also es ist...
Dazu mache ich es dann auch, gucke mal, wenn ich jetzt erstmal das Ganze in einem, weiß ich nicht, wie viel braucht man dann, Liter Fett habe,
keine
dann,
Ahnung,
dann
wir
sagst
haben keine
du, ja,
Fritteuse.
Okay, ja, super.
Weder Heißluft noch Fett. Nein, ich meinte eher der Gedanke, was du gerade beschreibst, ist, wir alle wissen, wie gute Süßkartoffelpommes schmecken.
Ja, ziemlich gut.
Wo werden die gemacht?
In einer
normalen
Fritteuse. Ja.
Jetzt haben wir dieses sozusagen für zu Hause und es ist auch gesünder. Und aber es ist doch irgendwie so... Das ist nichts, also von meinem...
Man kann da zum Beispiel auch ganz toll Grillkäse, lecker.
Ja, aber dann legt man doch Grill... Ich habe einen total geilen Gasgrill auf dem Balkon, der inzwischen auch ganzjährig da steht.
Ich habe keinen Balkon.
Und das ist überhaupt das Allerbeste.
Ich habe keinen Balkon.
Andere Möglichkeit, gut.
Du guckst hier gerade, okay, das ist jetzt doof, das ist dumm von mir natürlich, weil hier neben dem Studio ist so ein kleiner, hier geht das runter, in einen Garten.
Austritt.
Ja, in einen Austritt, genau, das ist aber ein Garten, der nicht mir gehört, das möchte ich auch klarstellen, ich darf den mitnutzen, aber ich habe einen...
Ein Gemeinschaftsgarten,
so. Und das heißt, ich hätte natürlich Platz, den hier hinzustellen, aber... Okay, gut. Ich habe mir das selbst eingebrockt.
Der Grill, entschuldige, ich muss es sagen, den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Du kriegst ganz aber ganz
klassisch.
Schön tolle Geschenke, ne?
Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich habe großes Glück. Und ich habe so gedacht, ja klar, jetzt so ein Männerding, kriegst einen Grill geschenkt und so weiter. Es ist das Geilste überhaupt, weil du kannst, und zwar sowohl vegetarisch als auch Fleisch oder Fisch, du machst einfach, sobald die Jahreszeit das zulässt, viel schneller und viel einfacher und echt ziemlich gut essen mit so einem Ding. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit.
Der ist elektrisch oder wie?
Nee, mit Gas.
Ach ja, hast du gesagt.
Genau. Früher habe ich immer gedacht, nein, das geht nicht, das kann nur mit Kohle. Bullshit, es ist wunderbar mit Gas. Ist ganz toll.
Let's go to entweder oder. Isst du Rosenkohl?
Ja.
Braunkohl?
Was ist das?
Grünkohl?
Nicht so.
Rotkohl?
Ja.
Weißkohl?
Nein.
Spitzkohl?
Vielleicht.
Wirsing?
Ja.
Oh, lecker. Meeresfrüchte?
Ja.
Pilze?
Ja.
Aal?
Ich habe mal ein ganzes Hörbuch über Aale gemacht. Dann habe ich es probiert und dachte, ja, das Buch irgendwie macht mehr Lust auf die Aale, als wie sie so richtig schmecken.
Aale sind faszinierend.
Total
faszinierend. Bis heute nicht, willst du es erzählen?
Dass man nicht weiß, wie sie sozusagen auf die Welt kommen.
Wahnsinn.
In der Sargossa-See, es gibt das Evangelium der Aale, ein ganz tolles Buch, das habe ich als Hörbuch eingelesen, da habe ich das alles erfahren. In der Sargossa-See, das ist irgendwo da im nördlichen Atlantik vor Kanada und den USA, kommen alle Aale, die in Europa leben, her, weil sie als kleine winzige Viecher durch den Strom bis nach Europa, durch die Meere, Flüsse hinauf. Und wenn sie sterben, nach x Jahren, gehen die da alle wieder hin zurück. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber es scheint so zu sein.
Und man hat noch nie Aale beim Laichen beobachtet. Man hat es immer wieder versucht, wenn man sich das überlegt,
absolut.
Marssonden und dieser ganze Quatsch. Du kannst
der Fortpflanzungsvorgang.
Föten im Mutterleib operieren und du hast so einen kleinen Pipi-Aal noch nicht dabei gesehen, wie er seine Kinder, wie es ist Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Und der Aal oder das Aal, um es korrekt zu sagen, ist in der Lage, jedenfalls mindestens einmal, ich glaube es aber sogar mehrmals, das Geschlecht zu ändern, was ich auch interessant finde.
Ja, stimmt, das fällt mir auch. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das wieder ein.
Lakritz.
Nein.
Weißt du, warum ich das im Kontext mit dir so interessant finde?
Warum?
Johann Bülow? Ist dir
ach,
noch nie
ja,
passiert?
Ja, doch, natürlich.
Na also bitte.
Moment, dieser Typ, ey, 100 Fotos habe ich in meinem Leben geschickt bekommen und andere, guck mal, wir stehen hier und dann am Flughafen Johann Bülow-Lakritz, geschrieben mit DS auf
und nur
Dänisch.
Einem N.
Jetzt muss ich dazu sagen, dessen Lakritz, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe, es sei hiermit deutlich gesagt, nicht einen 0, irgendwas Cent von seinen offenbar immer umfangreicher werdenden hochpreisigen Verkäufen abbekommen.
Ja.
Muss man klar sagen, das ist sehr lecker, was der macht.
Ach, und wirklich?
Aber da sind ja andere Geschmacksrichtungen, die sozusagen diesen, wie ich immer finde, etwas penetranten Anisgeschmack von dem Lakritz so gut einhegen. Ja, ich finde, die sind sehr lecker, aber ich ist auch trotzdem, Lakritz, Anis, ein, zwei kann ich davon essen und dann brauche ich auch zwei Wochen das nicht mehr. So. Also bin da nicht zu verführen.
Rosinen?
Ja.
Kümmel?
Ja.
Gorgonzola?
Ja.
Harzer Käse?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der schmeckt. So. Ich erinnere mich so, ich war mal als Anfänger in Mainz am Theater engagiert und dann habe ich irgendwann mal Handkäse mit Musik probiert. Und das, wenn Harzer Käse so ist wie das, dann nein.
Okay. Was ist denn überhaupt dein Käsefavorit?
Das, womit man nie was falsch macht, so gut gereifter Comté, so, also so ein kräftiger. Ich bin auch sehr für Kuhkäse zu haben, da aber das auch bei uns so, meine Frau ist immer eher so, also meine Frau ist ein totaler Parmesan-Freak, dadurch esse ich den auch, aber der ist mir dann irgendwann zu aggressiv,
intensiv.
Ich finde, es hat aber auch so eine gewisse, so ein richtig guter Parmesan, wenn man davon zu viel isst, finde ich dann, ist der Geschmack so überintensiv.
Ja,
ist
auch, finde ich auch.
Und ich finde es eher so ein Mix. Und deswegen gibt es bei uns immer sehr viel so sowohl schafsmilchbasierten Käse, als auch, aber dann, wenn dann, so alte und gereifte Kuhkäse, wie wir das nennen. Und dann besonders gerne diese mit diesem, wenn da so Kristall schon so ein bisschen drauf ist.
Salzkristalle,
oder? Salzkristalle. Das finde ich sehr gut.
Seid ihr Bruncher?
Ich meine, du hast das Wort jetzt schon so ausgesprochen, dass es
dass man nicht ja sagen möchte, ne?
Bruncher. Also, selbst wenn ich einer wäre, hätte ich jetzt nein gesagt. Weil bei dem Tonfall weiß ich jetzt schon, was du davon hältst.
Ich habe es noch, und ich habe, als ich es gesagt habe, habe ich noch gedacht, wieso spreche ich das denn so aus? Und dann habe ich gedacht, habe ich das jemals vorher schon gesagt, das Wort?
Also ich muss dazu sagen, als Kind sind wir tatsächlich bestimmt einmal oder 4, 6 Wochen ins Künstlerhaus in München, da war so ein Möwenpick und da gab es Brunch und mein Vater liebte das und wir als Kinder auch und es war toll. Da gab es die tollsten Sachen und hinterher so eine Erdbeereistorte und das tollste Kalbsgeschnetzelte und Sachen, die waren so toll. Und es gab vor allem, ich weiß sogar noch, wie die hieß, eine kleine alte Frau an der Kasse, mit der wir jedes Mal so einen Schnack hielten, Frau Terjung, die dann das Geld entgegennahm und dann bekam man so, ich weiß nicht, ob man eine Marke bekam, aber dieses Brunchen im Künstlerhaus bei Mövenpick am Sonntagvormittag fand ich als Kind toll. Aber später verbinde ich damit eher Ostberliner Cafés, wo es um 17.30 Uhr noch leicht gewellten Salamischeiben neben schwitzendem Käse gab und ich habe so schreckliche Erinnerungen oder auch in manchen anderen Städten, wenn es so am Wochenende Brunch gab und man gesagt hatte, nein, das nicht, bitte.
Ich finde im Übrigen jetzt auch in der Rückschau, dass das Wort Bruncher, so wie ich es ausgesprochen habe, sogar mit so einem südamerikanischen, mit so einer Idee, toll ist und eine Wiederbelebung verdient. Brunch, ein Brunch, zusammen sonntags, ja, ein spätes Frühstück miteinander nehmen mit Freunden, das finde ich eigentlich schön.
Aber trotzdem ist es einer der Begriffe aus einer untergegangenen Welt.
Das sagt oder? Jemand, der einen Roman über die 80er und 90er geschrieben hat. Ich glaube, ich spinne.
Ja, aber gut, ich meine, das ist ja nicht nur, also das Leben der Protagonisten dieses Romans, den ich geschrieben habe, findet zu einem großen Teil zwischen den späten 80ern und späten 90er Jahren statt. Und deswegen werden da natürlich einige Dinge aufgegriffen, die einem heute so ein bisschen komisch vorkommen. Aber es geht ja eigentlich um, wenn wir den kleinen Schlenker machen dürfen, nicht darum, eine nostalgische Zeitreise zu unternehmen, sondern es geht eigentlich um ganz andere Themen. Es geht um die Frage, musst du der sein, der du bist? Kannst du jemand anderes werden? Es geht um die Kombination zweier ganz unterschiedlicher Freunde. Der eine hat alles und dem ist alles scheißegal und der andere ist so ein Mittelklasse-Kind und will ganz viel und die beiden sind eigentlich ganz unterschiedlich, brauchen sich aber dringend irgendwie, weil sie sich perfekt ergänzen. Und dann gibt's eben noch eine Frau zwischen den beiden, die zwischen denen steht und im letzten Teil des Buches eine große Rolle spielt. Und insofern, ja, das findet alles in dieser Welt, über die wir jetzt gerade sehr viel essensmäßig gesprochen haben, zeitlich gesehen statt, aber es geht eigentlich um größere Sachen. Es geht um Verlust, es geht um den Umgang mit Tod. Der Roman beginnt damit, dass einer zur Beerdigung des anderen fährt und sich daran erinnert, was das für eine Freundschaft gewesen ist, weil der eine ist tot und der andere greift das nochmal auf. Insofern, das ist so ein bisschen, falls der Eindruck entsteht, es handelt sich um eine nostalgische Zeitreise, ist ein bisschen mehr oder was
das
anderes
stimmt.
noch.
Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall. Hattest du denn damals als kleiner Junge, aber auch als junger Teenie vielleicht, einen Freund, der möglicherweise auch so anders war? Diese Männerfreundschaft erzählt ja auch von Unterschiedlichkeiten. Oder überhaupt jemanden, bei dem du auch regelmäßig essen warst und der dann auch vielleicht zu euch gekommen ist und wo man dann einfach auch so unterschiedliche Lebensentwürfe kennengelernt hat, obwohl man das so intellektuell gar nicht rekapituliert hat oder bedacht hat.
Also ich hatte diesen einen, also Mark und Roy heißen die Figuren in dem Roman, diesen einen wie Roy, der so anders war, den hatte ich nicht. Der ist sozusagen, dass die Figuren in dem Roman habe ich mir ausgedacht. Mhm. Oder wenn, dann sind da, fließen da eben wie bei vielen Autoren ganz viele Sachen, aus die man mal erlebt hat, ein. Das ist nicht nach einem einzelnen Vorbild geschrieben. Ich hatte aber wohl unterschiedliche Freunde zu unterschiedlichen Zeiten. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, dessen Mutter nicht berufstätig war und da gab es immer nachmittags Kuchen. Sandkuchen. Fand ich super. Ich dann zu meiner Mutter gesagt, bei Ihnen gibt's immer Kuchen. Wieso gibt's die nicht bei uns? Fand ich ganz toll. Ach, das, und immer nachmittags Nutella-Brote und solche Sachen. Das fand ich, das war schon sehr sinnig. Andern hatte ich mal einen Freund. Das war eher so eine kürzere Freundschaft so. Und da gab's aber dann manchmal so heftige Innereien zu essen, wo ich dann gemerkt habe, wie soll ich jetzt von diesem Tisch, also wie schaffe ich das, mir nicht anmerken zu lassen, dass das eigentlich gar nicht zu, also ich weiß noch mal, habe ich mal Nieren gegessen. Das fand ich.
Nieren?
Ja. Also ich weiß dann später aus Erfahrung, wenn man die nicht richtig wässert und so weiter und dieser Innereiengeschmack dann da noch so stark ist. Also es hat mich als Kind nachhaltig verstört. Überhaupt konnte ich als Kind mit Innereien überhaupt nichts anfangen. So auch Leber und die wurde aber auch damals, finde ich, so oft so schlecht gemacht. All diese Dinge kann man ja wahnsinnig gut machen. So.
Also. Es ist echt interessant, dass es in der Regel wirklich Leber ist. Also ich würde jetzt schwören, es gab mindestens 3 Gespräche von diesen 100, aber immerhin, oder vielleicht auch 5, wo Leute genau diese Geschichte erzählt haben.
Es genau, ist weil immer die Bitterstoffe Leber. In den Innereien natürlich für Kinder ungewohnt sind. So, also bitter, ich finde heute bitter ein ganz tolles Aroma und ganz entscheidend für
und auch
mein
wichtig,
Essen.
Ja, das ist auch ganz gesund.
Aber Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die auch im Erwachsenenalter noch so bitteravers sind und sagen, alle Sachen, die ein bisschen bitter schmecken oder auch dieses ewige Zucker in jeden Kaffee reintun und immer sofort das Bittere mit was Süßem zu eliminieren, das, ich finde, es gehört ja auch sozusagen zur Geschmacksbildung irgendwann dazu, festzustellen, dass das was Tolles sein kann. Aber als Kind ist man da offenbar noch nicht offen für.
Ich habe jetzt gerade was darüber gelesen, das finde ich interessant, dass du sagst. Ich habe natürlich wieder alles vergessen, was ich gelesen habe, außer dass es auch für den Metabolismus oder für die Verdauung ziemlich wichtig ist, dass diese Bitterstoffe existieren und dass sie aber aus vielen Lebensmitteln inzwischen richtig gehend herausgezüchtet wurden, weil wir nicht mehr bitter essen und dass man sich jetzt bittere Tropfen, also Bitterstoffe zuführen kann extern, weil das sehr, sehr gesund ist und der Verdauung eben auch förderlich und allen möglichen inneren Prozessen.
Bei uns gibt es zum Beispiel auch fast überhaupt keine Milchschokolade, sondern praktisch nur so ab 70% aufwärts. So 70% gilt bei uns schon dann so als die Milchschokolade. Also ich habe eher so einen Weg von diesen sehr süßen Sachen. Wobei, vorhin haben wir über gebrannte Mandeln gesprochen, das ist auch wahnsinnig süß. Also es kommt auch immer drauf an.
Bist du der Mensch, der, auch wenn er es niemals zugeben wird, sich auch im Winter hin und wieder mal Erdbeeren kauft?
Nee, weil die schmecken. Gut, die Enttäuschung ist absolut, einfach riesengroß. Absolut. Aber, ich gebe zu, ich kaufe im Winter auch manchmal Himbeeren. Weil das ist gemein und ist auch nicht in Ordnung, aber das mache ich. Aber Erdbeeren im Winter, das ist einfach sinnlos.
Ich bin manchmal geschockt. Ich habe jetzt ganz lange, ich würde jetzt sagen, 3-4 Jahre keine Himbeeren im Winter gekauft, weil ich es zwischendurch mal gemacht habe und gedacht habe, was mache ich denn für einen Quatsch? Und die schmecken ja auch nach nichts. Und neulich hatte ich mal welche, die haben so gut geschmeckt.
Ja,
dass ich aber auch ahne immer noch, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nicht, wie Gott es wollte wer auch immer. Da ist irgendwas anderes. Aber Gott, das schmeckt so gut.
Ja, aber es gibt überhaupt so, ich meine, Entschuldigung, auch nochmal ganz kurze Klammer, aber so bestimmte Fleischersatzsorten, Burger, so vegane Burger aus diesen, von den modernen Firmen, die das jetzt herstellen, hauptsächlich mit so Erbsenpüree oder sowas, wo man ja auch weiß, mein Gott, was habt ihr in diese Patties, die kein Fleisch enthalten, an chemischen Geschmacksstoffen reingetan, dass das so unfassbar gut schmeckt? Hast du mal so einen von einer dieser großen amerikanischen Firmen, die das im Moment für teuer Geld verbreiten?
Habe ich.
Und wie findest du die?
Lecker.
Wahnsinn, oder?
Total.
Ohne Scheiß. Besser als fast alle Burger, die ich jemals gegessen habe. Und da habe ich das gleiche Gefühl, dass ich mir denke, okay, irgendwas kann damit nicht in Ordnung sein, wenn das so gut schmeckt.
Ich hoffe ja, dass es in diese Richtung geht, dass es weniger Chemie wird. Also dass sie jetzt gerade wollen sie es erstmal, glaube ich, etablieren. Ich glaube, es ist wichtiger, es erstmal zu etablieren, dass es eine Alternative. Ich weiß, dass du es nicht
total.
Nicht
ich wollte,
gemeint
ich,
hast.
Ich finde das eine super Sache. Aber es ist derselbe Gedanke wie bei den Himbeeren, dass man denkt, ist ja auch interessant, was das über uns aussagt, dass wir denken, eine Sache schmeckt sehr gut, damit muss was nicht in Ordnung sein, oder?
Na, in dem Fall ist es ja jeweils zurückführbar, weil oder erklärbar, weil es ist nicht die Saison für Himbeeren und weil es ist kein echtes Fleisch. Also in dem Fall verstehe ich das. Wenn das bei Brot so wäre, würde es mich irritieren, wenn ich das bei Brot denken würde. Da würde ich einfach nur denken, es ist endlich mal wieder ein richtiger Bäcker.
Ja.
Wie sie immer häufiger jetzt so in kleinen Läden.
Wollte gerade sagen,
für sehr
also in Großstädten.
Jedenfalls in Berlin, ja.
Ja, gibt's schon.
Mhm. Ja gut, Weizenproteine, Erbsenproteine, die sind schon irgendwie ziemlich lecker. Und wenn es einfach nur dazu führt, dass Leute sagen, okay, ich muss nicht jeden Tag irgendein totes Tier auf dem Teller haben,
total.
Das ist ja schon gut, ehrlich.
Aber da ist natürlich, auch das ist jetzt ein bisschen eine Binse, aber der Punkt, also ich lebe ja nicht vegetarisch, ich habe große Bewunderung für diejenigen, die das tun, oder gar vegan. Der Weg ist sicherlich nicht, sich dann selber zu betuppen, indem man so tut, als würde man weiter Fleisch essen, nur es ist kein Fleisch, sondern der Weg ist dann irgendwie anders, festzustellen, was für interessante Sachen man vegetarisch zu essen machen kann.
Ich glaube,
da gibt es
so
nämlich eine riesen Bandbreite. Sagt jetzt jemand, der selber den Sprung noch nicht gemacht hat, vielleicht kommt er irgendwann noch, im Moment kann ich es mir nicht so vorstellen, aber wollte ich nur sagen, dieses wir tun so, als essen wir Fleisch, ist glaube ich nicht der Ausweg.
Nee, aber wenn es Leute sind, die sagen, ich brauche aber unbedingt diesen Geschmack, ich habe mich da mein Leben lang dran gewöhnt, ich brauche dieses Fleischige, so, und dann, aber du hast die letzten 2 Wochen kein Fleisch gegessen, sondern das war immer piep.
Mit
und dann so, wie du dann siehst, wie jemand so in sich zusammen so, der dann nämlich auch als Argument sagt, ich weiß doch, wie Fleisch schmeckt, ich hab, und dann sagst du, nee, Warte mal, weil wenn du dir überlegst, darauf wollte ich eigentlich hinaus, was es so vor 10, 15 Jahren, ach, so weit müssen wir gar nicht zurückgehen, ja, vor 10 Jahren noch für Alternativen gab, also auch in der veganen oder vegetarischen Ernährung, die man ja schon versucht, irgendwie so ein bisschen mit reinzuschnupseln. Ne?
Das hatte so eine Reformhaustraurigkeit.
Furchtbar. Das hatte, genau. Das
weißt du, woran mich das erinnert? Man müsste eigentlich ein Revival dieser Kaffee-Haag-Werbung machen. Erinnerst du dich? Diese koffeinfreien Cafés, die in den 80er Jahren beworben wurden, und dann sagte häufig so eine verschmitzte Ehefrau, die ihrem Mann einen Kaffee eingoss. Ja, das war Kaffee Haag. Und das bedeutet, das war ein Kaffee, und weil der Mann immer, ich trinke nur Kaffee, der so richtig zimmert und so weiter. Vielleicht wäre das sozusagen ein Vehikel, das man wieder aufgreifen könnte.
Sie baden gerade Ihre Hände drin.
Das war mein anderer Gedanke. Tilly. Für die Älteren unter unseren Hörern, googeln Sie Tilly und Palmolive. Okay. In Geschirrspülmittel?
Nein, in Palmolive. Ja. Und du willst nicht, dass es eine Retro-Sendung wird. Jetzt haben wir so angefangen, jetzt hören wir auch so auf. Ja. Kaffee oder Tee?
Ehrlicherweise inzwischen beides. Ich trinke gerne einen Espresso und dann einen Tee.
Rotwein oder Weißwein?
Das kann man doch nicht beantworten.
Okay. Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Sushi oder Fondue?
Sushi.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Falafel oder Burger?
Burger.
Feldsalat oder Rucola?
Feldsalat.
Babyspinatsalat oder Feldsalat?
Auch Feldsalat, weil Babyspinatsalat einfach immer nach nichts schmeckt, finde ich so.
Wohingegen der Feldsalat deiner Meinung nach?
Wenn ein richtig guter, in der Schweiz heißt der ja Nüsslisalat.
Oder Vogalsalat, ja, in Österreich?
Und wenn das mit einer richtig guten, etwas leicht säuerlichen Vinaigrette gemacht ist und dann noch mit Ei und ein bisschen Speck. Ich weiß, da haben wir schon wieder das Fleisch, Entschuldigung.
Nein,
aber das ist trotzdem, das ist einfach eines der besten Gerichte überhaupt. Ein toller Schweizer Nüsslisalat mit Ei und säuerlicher Vinaigrette und Speck, finde ich, da geht nichts drüber.
Und den Baby-Blattspinat, der würde mit diesem Dressing weiterhin nach nichts schmecken, deiner Meinung nach?
Nee, ist nicht so, also guter Nüsli-Feld-Vogelsalat ist ja, hat ja eine gewisse Bissfestigkeit. Der ist ja nicht dieser, wie man den aus den Plastikboxen im Supermarkt kennt, wo die alle irgendwie nur so wie so traurige, vierblättrige Kleeblätter aussehen, sondern das sind diese großen Dinger, die man waschen muss.
Wir reden vom Sommerfeldsalat. Ah,
sowas.
Okay.
Das hat einfach eine andere Qualität und ganz anderen Geschmack als diese ganzjährig im Supermarkt im Gewächshaus gezüchteten. Die gleichen sich Babyspinat schon.
Die großen schmecken so lecker, ne? Diese Sommerdinger. Zupfst du die auseinander oder reinigst, also zupfst du die Wurzeln ab? Ja.
Ich finde, man kann die abschneiden. Man nimmt so ein Ding und schneidet man die Wurzel ab und schmeißt es ins Wasser und dann einmal in die Salatschleuder danach und dann ist es okay.
Grüner oder weißer Spargel?
Grüner. Nee, aber ich habe gerade gezögert, weil das habe ich auch von meiner Frau gelernt. Ich habe früher immer nur Weißen gegessen und sie mag aber keinen Weißen. Und so ist der auch so ein bisschen aus meinem Küchenspeiseplan verschwunden. Und inzwischen mag ich den Grünen auch total gerne. Aber eigentlich mag ich auch den Weißen. Aber jetzt der Grüne ist mehr Bestandteil meines Lebens.
Kartoffeln oder Reis?
Also wenn es für sich genommen, als ohne was zu kombinieren, die Kartoffel.
Nudeln oder Reis?
Ich esse immer.
Oh, ich liebe diese Stelle. Ich liebe
das. Das ist so schwer zu beantworten.
Ich liebe das.
Weil, also, man kann doch mit all diesen Sachen so tolle Sachen machen.
Oder? Du gehst mir da zu intellektuell.
Ja, schon wieder, ne?
Ich brauch so Emotion.
So Emotion, ja. Naja, also entschuldige, richtig tolle Nudeln.
Och ja,
sind
jetzt
einfach,
kommt wieder so eine Eier. Nee,
nicht Eier. Nein.
Tolle italienische Soße, ja, das wissen wir alle. Und dann kann man so, man kann auch riesig.
Also gut, dann sind es Nudeln. Wenn Nudeln oder Reis.
Okay, und Nudeln oder Kartoffeln? Du hättest dich vorbereiten können, Johann.
Ja, das weiß ich. Das sind so Ausstellungen. Wieso? Ich will doch auch noch Reis essen in meinem Leben. Jetzt sage ich hier. Und also.
Ach.
Nee, es sind dann am Ende Nudeln.
Ja, gut, geht doch.
In der Rangfolge. Reis, Kartoffeln, Nudeln.
War es denn so schwer? Pass auf, du hast das Ende erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Lieber Johann von Bülow, wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten und zum Ende eines solchen Essens, wenn du jetzt dich also entscheiden kannst oder musst, wie du ein Essen beendest, mit Käseplatte, mit Schnaps, Mit Tiramisu, Creme Brûlée, Espresso, Tee. Was nimmst du?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich weiß, es gibt die Option, mehrere Sachen zu wählen. Ich würde mich klar für mehrere entscheiden.
Gut, wie würde das lauten? Also ich bin jetzt deine Kellnerin und ich stünde am Tisch. Und was nehme ich, was schreibe ich in meinen Blog?
Erst was Süßes, dann ein bisschen Käse und dann ein Espresso und dazu einen Schnaps. Das ist das perfekte Ende.
Das ist das perfekte Ende für ein Gespräch. Das ist das perfekte Ende. Vielen Dank, lieber Johann.
Gerne.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dreimal wird es Toast dabei live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de.